It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it.
Hallo und herzlich willkommen zur Zeitspeise, Episode Nummer 7, wie immer mit Christopher.
Hallo.
Und ich bin der Kai. Was gibt es denn heute Leckeres, Christopher?
Ja, wie schon in der letzten Folge angekündigt, gehen wir diesmal nach Schweden. Es geht wieder um ein Fleischgericht, nämlich kleine Fleischklöße aus Rindfleisch, die, wenn man ihn jetzt unwissend aussprechen würde, den Namen Köttbullar heißen. Aber ich habe mich davor ausreichend informiert und ich werde jetzt mal versuchen, das richtig auszusprechen, nämlich Köttbullar.
Aha, Billa also, sogar. Also ja, das Schött hatte ich schon drauf.
Köttbullar. Also das, es ist auf jeden Fall kein U, sondern mehr so ein Ü, was in ein Ä umgeht.
Okay, ja, also, die Laute in skandinavischen Ländern sind manchmal, ja, also nicht so einfach auszusprechen für uns.
Genau, also ich glaube, jeder Schwede wär schon glücklich, wenn man einfach Köttbullar sagt, aber dass dieses...
Ja, aber Kött ist, ja, da ist die Assoziation dann irgendwie...
Ja, ja. Falsch.
Nicht mehr so schön.
Na, also ich sage jetzt einfach mal im Laufe der Folge einfach Köttbullar. Und dieses R, das muss auch nochmal speziell gerollt werden.
Ah, okay.
Und ich hoffe, damit ist jetzt jeder schwedisch sprechende Mensch halbwegs zufrieden. Genau. Die erste urkundliche Erwähnung, wir ziehen das mal ein bisschen historisch auf. Also ich finde das sehr spannend. Natürlich. Es gibt ja bei so Städten immer so erste urkundliche Erwähnung in irgendwelchen Klosterakten oder so. Und bei diesen Essensgerichten hat man immer erste Erwähnung in einem Kochbuch als so Anfangspunkt. Und da war die erste Erwähnung 1755 und da wurde es noch Köttbulle genannt, also ja, einfach wahrscheinlich eine alte Schreibweise. Und das heißt wörtlich übersetzt einfach Fleischbrötchen. Also Schött ist Fleisch und Bullar ist Brötchen. Mhm. Und dort wurde beschrieben, dass es hauptsächlich aus Schweinefleisch hergestellt wird, aber man es auch aus Ochsen- oder Schaffleisch machen kann. Also wahrscheinlich einfach, was die Schweden da zur Hand hatten. Das war ein Hackfleischbällchen aus Hackfleisch halt, Ei, Paniermehl und Zwiebeln. Und das wurde dann in der Pfanne angebraten und dann wurde der Pfannensatz halt genommen, um da so eine Bratensoße rauszumachen. Mhm. Und dann wurde da noch Kartoffelbrei oder gekocht oder gebratene Kartoffeln dazu serviert. Eine Soße aus Preiselbeeren oder Blaubeeren oder ja, halt einfach Beeren, die man halt findet im Wald. Und dann noch eine Gemüsesorte, also man sieht so oft halt mit Erbsen oder Brokkoli oder sowas. Mhm. Es gibt dann noch die sogenannte Smörges-Variante, also dann heißt es Smörges-Köttbullar. Und jetzt gehen wir ganz tief in Schwedische rein. Man kennt das sogenannte Smörebrot, das Pausenbrot.
Genau, und, Stulle.
Genau, die Stulle. Sagen. Und das Smörges-Köttbullar ist dann einfach die Köttbullar kalt serviert auf einem Rote-Bete-Salat.
Und das so, ist dann nicht auch so, auf einem Brot.
Nein, genau. Also das Smörges ist einfach so, ich glaube, das heißt schon irgendwie, ich müsste das jetzt nochmal nachschauen, warte mal kurz. Genau, Smörges heißt einfach Schwedisch für Butterbrot. Mhm. Aber wird dann wahrscheinlich einfach dazu serviert und wahrscheinlich isst man dann ein Brot dazu. Auf jeden Fall ist das einfach so ein oder man kann es wahrscheinlich auch auf ein Brot tun, also dann so ein Rote-Bete-Salat und dann die Köttbullar dazu und hier auf dem Wikipedia-Foto sind auch Gurken, so saure Gurken dazu. Also einfach eine Variante, die halt gern gegessen wird, so wahrscheinlich Pausenbrot oder irgendwie als Feschbar oder so. Mhm. Und jetzt ist die Frage, wo das herkommt, denn es gab jetzt in den letzten Wochen tatsächlich einen kleinen Plot-Twist, also man kennt ja die Köttbullar so als schwedisches Nationalgericht und am 28. April twitterte der offizielle Twitter-Account des schwedischen Außenministeriums auf Englisch, @SwedenSI, dass die Köttbullar von König Karl XII. Aus der türkischen Gefangenschaft 1714 mitgebracht wurden und somit die Köttbullar ein türkisches Gericht sind.
Oh, Backe.
Ja, das, ich vermute, das war einfach ein lustiger Gag, den sich da der Social Media Mensch hinter diesem Twitter-Account gedacht hat, ohne zu wissen, dass er damit die schwedische Regierung in eine nationale Staatskrise beinahe stürzt. Genau, was ist die Geschichte dahinter? Wie kommt der schwedische König in osmanische, also nicht türkische, aber osmanische Gefangenschaft? Also König Karl der XII. Lebte von 1682 bis 1718, bestieg schon mit 15 Jahren den schwedischen Königsthron, lehnte auch eine Regentschaft ab, also er ließ sich dann vom schwedischen Parlament als volljährig erklären, weil sonst hätte er halt einfach einen Regenten vorgesetzt bekommen und das wollte er nicht. Also war dann schon sehr willensstark, wurde auch sehr gut von seinem Vater, bevor der dann halt starb, ausgebildet und regierte dann bis 1718, bis er dann starb, Schweden. In seine Regierungszeit fiel der große nordische Krieg, der von 1700 bis 1721 geführt wurde und den Verlust des Großmachtstatus von Schweden bedeutete. Also es war ein richtig heftiger Krieg, den Schweden auch sehr hochhaus verlor. Und es ging da einfach um die Dominierung des Nordsee- bzw. Ostsee-Raums als Meeresmacht. Und das trug sich so zu, dass 1700 Schweden überraschend von einer Koalition aus Dänemark, Sachsen und Russland angegriffen wurde. Und das zog sich dann bis 1709 hin. Schweden war auch die ersten 9 Jahre recht erfolgreich in diesem Krieg, war tatsächlich eine Großmacht, die sich gegen diese Koalition gut durchsetzen konnte, bis halt zu der Schlacht bei Poltawa, das ist in der heutigen Ukraine, was den Wendepunkt zugunsten der antischwedischen Koalition mit sich zog. Und der König musste dann ins Osmanische Reich fliehen. Hoffte halt dort den damaligen Sultan Ahmed den III. Zu überzeugen, halt in einen Krieg mit Russland einzutreten. Das war dann auch erstmal erfolgreich. Also der Karl der XII. War dann halt im Osmanischen Reich und Russland forderte die Auslieferung und das haben die Osmanen verweigert und dann begann der sogenannte vierte russische Türkenkrieg oder türkische Russenkrieg, aber weil die Russen angefangen haben, ist es der türkische Russenkrieg oder Russland-Feldzug gegen die Türken oder wie man das auch nennen will, der von 1710 bis 1711 ging und dann 1711 mit dem Frieden von Prut endete. Und dann hatte Sultan Ahmed III. Auch genug von Karl dem XII., weil der anscheinend ein ziemlicher Intrigant war und auch so versuchte, hinterrücks die Osmanen gegen die Russen aufzuwiegeln. Und er wurde dann beim Handgemenge von Bender auf Schwedisch Kalabaliken i Bender festgesetzt und war dann bis 1714 tatsächlich in osmanischer Gefangenschaft. Dadurch, dass halt der König im Osmanischen Reich festgesetzt wurde, wurde damit auch quasi der endgültige Frieden zwischen dem Osmanischen Reich und Russland besiegelt und 1714 wurde dann einfach der König freigelassen und ihm wurde sicheres Geleit zurück nach Schweden zugesichert und ja, so kehrte er dann 1714 nach Schweden zurück und dann entspannen sich so ein paar Gerüchte, die dann behauptet hätten, der schwedische König Karl der XII. Hätte dann nicht nur die Köttbullar nach Schweden mitgebracht, also die Fleischklößchen, sondern auch den Kaffee und Kohlwickel oder Kohlrouladen. Und alle diese Gerichte soll dann der schwedische König mitgebracht haben. Und das ist anscheinend so ein Gerücht, was sich hin und wieder hält. Also ich habe das auch schon bei der Recherche auf anderen Blogs gefunden, das war schon weit vor diesem Twitter-Tweet kolportiert wurde, dass es halt Karl der XII. 1714 mitgebracht hätte. Und das ist einfach so eine moderne Legende und jetzt in der schwedischen Tageszeitung, ich spreche das jetzt garantiert falsch aus, Dagens Nyheter, wurde ein Essenshistoriker interviewt, nämlich Richard Tellström ist Dozent für Meal Science an der Universität Stockholm. Und der hat halt gesagt, dass das völliger Schwachsinn ist, dass zwar der Name erst 1755 in diesem Kochbuch auftaucht, also das könnte zeitlich hinhauen, dass er das halt 1714 mitgebracht hat und dann 1718 in diesem Kochbuch auftaucht, das klingt ja logisch, dass es dann irgendwie von da stammt, aber dass man Fleischklößchen so zubereitet und anbrät, das gibt schon seit dem Mittelalter in Schweden. Und das hieß damals halt einfach anders, da wurde es einfach Frikadell oder Frikadelle genannt, was darauf hindeutet, dass es irgendwie seit dem Mittelalter aus Frankreich nach Schweden kam. Und wenn man sich das überlegt, einfach Hackfleisch zu nehmen, das in eine Kugel zu formen und dann in der Pfanne anzubraten, das ist ja jetzt wirklich nichts, wo man sagen würde, ah, das ist eine große Erfindung der Menschheit oder eine große Erfindung eines Landes, sondern das gibt's ja fast überall. Also wir haben hier in Deutschland die Bulette oder Frikadelle oder Fleischpflanzerl, wenn man es auch weiter Süden in der Schweiz nennt, oder Fleischküchle. Das gibt's ja wirklich überall und auch in Italien irgendwie in der Spaghetti-Soße, was dann in die USA überging. Also Fleischklößchen sind ja wirklich ein weltweites Produkt und diese Chateboulard sind halt eine Abwandlung davon, die es tatsächlich auch nicht unter diesem Namen, aber in dieser Form schon seit dem Mittelalter gab, so der Essenshistoriker, und der meinte dann auch, ja, also überlegen Sie sich mal, was ist wahrscheinlicher, dass einfach so ein König das mitbringt und dann auf einmal schwedisches Nationalgericht wird, oder dass das einfach durch Handel in Europa sich verbreitet hat, schon seit dem Mittelalter, also seit man irgendwie Hackfleisch zubereitet. Und er meinte auch, also man darf auch nicht vergessen, das Osmanische Reich war im 18. Jahrhundert eine Weltmacht und dass da Gerichte, wie zum Beispiel der Kaffee und der Kohlwickel, irgendwie sich auch nach Nordeuropa verbreitet hat, das ist nicht unwahrscheinlich. Also da muss kein König irgendwie so eine Art Mitbringsel mitbringen. Also es klingt so ein bisschen so, er reist irgendwie aus dem Osmanischen Reich ab und denkt, ich muss jetzt irgendwas meinen Kindern mitbringen. Ach, was nehme ich denn da mit? Ja, hier ein Pfund Kaffee, ein paar Kohlwickel und ein paar Chateboulard. Dann packt er das so ein und dann ist das so eine Art Mitbringsel von Reisen. Also so war das garantiert nicht. Und das ist ja auch, was wir jetzt immer wieder haben, dass man das auf keine einzelne Person selten zurückführen kann, sondern dass das einfach so interkulturelle Austauschprozesse sind, die über Jahrzehnte, wenn nicht Jahrhunderte stattfinden.
Was wäre der Unterschied? Gut, wenn der König das tatsächlich mitgebracht hätte, dann wäre der Ursprung nicht in dem Land selbst, dann hätten es halt andere erfunden. Aber kulturellen Austausch hat es ja schon immer gegeben. Wäre jetzt, gut, ne, bei einem Nationalgericht ist man da vielleicht auch empfindlicher, aber aus meiner Sicht wäre das jetzt auch kein so großes Problem.
Ja, ja.
Und wie du schon sagst, Hackfleisch zerkleinern, also Fleisch zerkleinern hat viele Vorteile, es lässt sich leichter kauen, es ist, man kann auch zähere Stücke Fleisch verwenden oder fettere Stücke, ja, wo das Fett dann leichter verteilt wird. Also der Sinn erschließt sich schnell, sowas zu machen, und ja, wer hat es erfunden, das weiß am Ende dann doch keiner.
Genau. Genau, es gibt noch einen anderen Import aus Osmanien, aus dem Osmanischen Reich nach Schweden. Das ist nämlich das Wort Kalabalik, so ist es richtig ausgesprochen. Also das Wort Kalabalik kommt auch aus dem Türkischen, heißt dort Trubel oder Handgemenge. Das ist, hatte ich ja vorhin erwähnt, das Kalabalik i Bender, also das Handgemenge von Bender, wo der schwedische König dann festgesetzt wurde. Und das ist jetzt auch in der schwedischen Sprache vorhanden und heißt dort einfach Chaos. Und da stelle ich mir schon irgendwie sehr lustig vor, dass irgendwie die Nachricht kam nach Schweden, oder der König wurde verhaftet im Osmanischen Reich, und dann wurde halt dieses türkische Wort für Handgemenge wahrscheinlich durch diese schockierende Nachricht irgendwie nach Schweden transportiert. Also das fand ich auch sehr spannend. Und ich erwähne halt diesen Aufreger so von wegen, Chateboulard kommen gar nicht aus Schweden, weil das war, sprang mir quasi ins Gesicht, als ich das recherchiert habe, dass dann irgendwie Spiegel und Bild und Fokus halt diese ganzen Nachrichtenseiten, die sowas melden, war ich sofort, die Chateboulard kommen gar nicht aus Schweden, die kommen aus der Türkei, und ganzen Reaktionen darauf, wo viele Leute natürlich entrüstet waren, so nationalistische Anwandlungen wurden dann auf einmal untergraben. Aber auf
Leute gehen in IKEA-Filialen und geben die gefrorenen Chateboulard
zurück. Ja, genau, aber es gab da viele Leute, die gesagt haben, es ist ja schön, irgendwie interessante Geschichte hier, schwedisch-türkische Verständigung ist ja auch ganz nett. Also es ist einerseits interessante Geschichte, aber man sollte da auch nicht alles glauben, was ein Twitter-Account twittert, auch wenn es der offizielle Twitter-Account des schwedischen Außenministeriums ist.
Weiß man, was aus dem guten Mann oder Menschen geworden ist, der das getwittert hat?
Ach, ich weiß nicht, vielleicht hat er, also es gibt ja keine schlechte Werbung, also vielleicht wurde er auch befördert, ich weiß es nicht.
Ja, kann sein, auf viel, viel Aufmerksamkeit genau. erzeugt.
Also nachdem wir jetzt so ein bisschen die Herkunft geklärt haben, gehe ich mal so ein bisschen weiter in die Zukunft oder halt in die weniger späte Vergangenheit. Schöttbullar waren zuerst ein Gericht für die Oberklasse, weil es halt, und da kommen wir wieder auf die Hamburger-Folge zurück, es gab halt damals auch noch keine Fleischwölfe oder keine günstigen zu erwerben und da war halt auch die Zubereitung von Schöttbullar eine sehr aufwendige und zeitintensive und dann natürlich auch in dem Schritt kostenintensive Zubereitung und tatsächlich auch erst mit dem Fleischwolf, als der dann auf den Massenmarkt kam, wurde das dann auch ein Gericht für die einfachere Bevölkerung und ja, und natürlich kam es dann auch mit IKEA, wie schon gesagt, nach ja in die ganze Welt, also dass dann Leute angefangen haben, in großen Massen schwedische Gerichte zu probieren, als sie dann von ihrem Möbeleinkauf zurückkamen. Ja, das ist schon ein wichtiger Schritt halt für die Verbreitung der Schöttbullar als ein spezifisches Gericht und nicht nur als halt der Fleischkloß, der schon auch in den USA und in Deutschland vorher bekannt war. Und halt auch diese Zubereitung dann mit Kartoffelpüree oder gekochten oder gebratenen Kartoffeln und halt auch mit dieser Preiselbeersoße. Das ist ja auch was sehr Besonderes, was man ja hier in Deutschland eher so zu Wildgerichten isst, Preiselbeersoße. Und dann in den USA hauptsächlich zu Thanksgiving, das ist halt hier diese Kombination. Ich glaube, das ist so das Interessante, was halt diese Schöttbullar so ausmacht. Und es gab ja dann auch 2013 einen mittelgroßen Skandal in Deutschland, nämlich dass Pferdefleisch in Schöttbullar gefunden wurde und IKEA kurzfristig den Verkauf von Schöttbullar eingestellt hatte. Weil sie ja dann ihre Vorräte vernichten mussten, weil das ja minderwertiges Fleisch waren. Sind wir wieder auch bei der Hamburger-Folge im Geiste.
Genau. Ja, Hackfleisch, da gehört schon viel Vertrauen dazu, genau. Von wem man Hackfleischgerichte kauft.
Genau. Und ich hatte es auch in der letzten Folge schon geteasert, Insektenfleisch, denn IKEA testet gerade nämlich tatsächlich Schöttbullar aus Insektenfleisch herzustellen.
Ich glaube, ich hätte jetzt auch gesehen neulich, dass es vegetarische Schöttbullar gibt, auch wieder, um da den sich ändernden Ernährungsgewohnheiten der Kunden entgegenzukommen. Aber ja, mit Insekten ist natürlich spannend, ob das gekauft wird.
Genau. Also es geht auch in der Schöttbullar-Entwicklung weiter voran. Und ich frage dich jetzt mal, Kai, hast du schon mal Schöttbullar gegessen?
Nicht so oft, wie man meinen würde, aber tatsächlich kaufe ich ja nun auch hin und wieder mal in dem schwäbischen, in den, häufiger Versprecher, in dem schwedischen Möbelhaus ein. Und da habe ich es tatsächlich einmal mindestens auch gegessen. Einfach um zu wissen, wie sich das anfühlt.
Ja, ich habe das noch nicht beim IKEA gegessen. Es gibt aber jetzt neu von Iglo. Nein, also ohne jetzt Werbung dafür zu machen, es gibt im Tiefkühlregal jetzt auch tiefgefrorene Schöttbullar gleich mit Kartoffelbrei und Preiselbeersoße. Aber ich denke, das ist nicht das Gleiche, wie wenn man das selber oder frisch gemacht serviert bekommt. Und das habe ich tatsächlich noch nie gehabt. Also frische Schöttbullar mit halt im Restaurant hatte ich jetzt tatsächlich noch nicht. Und ja, muss man vielleicht mal ausprobieren, wenn man vielleicht mal in der Nähe von Schweden ist oder schwedische Restaurants sind ja in Deutschland leider nicht so verbreitet, aber vielleicht hat man die Gelegenheit mal dazu. Und dann könnt ihr sagen, ha, die kommen aus der Türkei, aber eigentlich doch nicht aus der Türkei. Und dann schauen euch alle komisch an und dann habt ihr eine lustige Geschichte zu erzählen.
Mir lag da immer was an. Ich weiß nicht, ob du da was zu weißt. Vielleicht ist es auch falsch. Ich dachte immer, dass die ursprünglichen Schöttbullar, also heute die man bei IKEA kriegt, sind ja aus gemischtem Hack, also aus Rind- und Schweinefleisch. Aber ich dachte, dass die ursprünglichen irgendwas mit Wild zu tun hätten oder eben mit den Tieren, also weiß nicht, Elche wahrscheinlich nicht, aber.
Doch, also es gibt auch Regionen, also Schweden, Finnland, wo man Schöttbullar aus Elchfleisch bekommt.
Ah, guck.
Aber das ist wahrscheinlich einerseits wahrscheinlich ein sehr zähes Fleisch Und auf dann, also ich denke, es ist einfach wie Wildfleisch. Also man macht ja nicht so
und dann
so
sehr oft geschmacksintensiv, also auch nicht für jeden was.
Genau, also man macht ja auch nicht generell, also es gibt ja auch hier in Deutschland kein Hackfleisch aus Reh oder so oder aus Hirsch. Also jetzt nicht irgendwie frei verfügbar, kann man natürlich trotzdem machen, aber es ist ja auch eher ungewöhnlich. Ja, also es wurde schon in den Artikeln erwähnt, dass man das auch macht oder dass es schon mal vorgekommen ist, aber wie schon in diesem Kochbuch erwähnt von 1755, also eher Schweine- oder Rindfleisch, vielleicht auch mal Schafsfleisch. Ich glaube, es ist einfach, was man halt gerade zur Hand hat.
Genau.
Weil vielleicht war das auch mal so eine Aktion von IKEA, dass sie jetzt gesagt haben, jetzt neu Schöttbullar aus Elchfleisch, so als Aktion, aber ich glaube, das ist natürlich auch sehr teuer zu importieren und zu verarbeiten.
Ich glaube, auch Wildfleisch ist ja jetzt nichts, was durch große Preisgünstigkeit hervorsteht. Von daher, auch nicht in Verbindung mit IKEA, mir lag da irgendwas an und wollte dich fragen, ob du da irgendwas gesehen hast.
Nee, also
Elchfleisch. Gibt's wohl, aber eben das Häufigere ist dann eben so das normale Schweine- oder Rindefleisch gemischt.
Ja. Gut, das war es jetzt zu den Schöttbullar. Eine wieder etwas kürzere Folge, glaube ich, aber muss ja nicht jedes Mal 40 Minuten lang sein.
Nee, genau.
Und vielleicht willst du erzählen, was wir in der nächsten Folge zu hören bekommen.
Das mache ich. Nicht erschrecken, ich habe das gerade nochmal geändert, weil ich das gerade spannender fand. In der Folge möchte ich mal über die jetzt schon häufig genannte Worcestershire-Soße sprechen. Die war ja nun Bestandteil mehrerer Rezepturen in den ersten Folgen jetzt. Darum wollen wir genauer anschauen, ob es da was Spannendes drüber zu erfahren gibt.
Jo, das ist ja sehr faszinierend, genau. Also dann freuen wir uns schon auf die nächste Folge und wir freuen uns auch auf jedes Feedback, das ihr uns gebt. Ihr könnt uns auch auf iTunes Rezensionen schreiben, uns auf Twitter antwittern oder uns in den Blog-Kommentaren irgendwelche nützlichen Hinweise dalassen.
Genau, zum Beispiel Themenwünsche.
Genau.
Aber für heute war's das. Macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.
Tschüss.
Eat my head with cream, eat my arms with mayonnaise, eat my legs with ketchup, and invite friends around to taste my ass.